Wunderschönen guten Tag zum Roundup am Sonntag. Betet den Nerd-Podcast an. Naja, das ist irgendwie Quatsch. Aber hallo Tim.
Hä? Was war das denn gerade? Betet den Nerd-Podcast an?
Es ist Sonntag.
Ja.
Ja.
Sonntags, ach so, da wird immer gebetet und jetzt sollen sie den
Nerd-Podcast. Okay. Genau, weil wir kommen ja jetzt zweimal im Monat
am
Sonntag und noch ein drittes Mal mit einem ausgewählten Thema. Ja, es ist Sonntag.
Ja, okay. Betet den Nerd-Podcast an, finde ich gut. Jetzt bin ich bei dir im Boot, okay.
Oder? Ist doch super. Ja. Ah, erstmal herzlich willkommen hier zum offenen Feed im Roundup. Und das Feedback, was wir bekommen haben zu unserer Umstellung, wurde gut angenommen tatsächlich, klar. Es gab so ein, zwei Leute, die dann gesagt haben, nee, aber es sind auch wieder welche dazugekommen. Und offensichtlich scheint der Algorithmus das jetzt schon ein bisschen zu belohnen. Und ich hoffe mal, dass es die nächsten Monate auch ein bisschen besser läuft. Wir haben sogar einen neuen 10-Euro-Abonnenten dazu bekommen, aber die werden natürlich wie immer am Ende erwähnt. Gut, ja, Tim, wie geht's dir?
Mir geht's tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt gerade, warte mal, das letzte, der Subathon war zwischen den Roundups jetzt, oder? Oder? Warte mal. Oh, ich bin zeitlich schon so durcheinander. Oder hatten wir schon einen Roundup nach dem Subathon?
Nein. Wir hatten den ersten Roundup im Subathon aufgenommen.
Ach, im Subathon. Ja, stimmt. Ja, nee, mir geht's an wunderprächtig. Der Subathon war am Ende noch ein mega Erfolg, hat mega Spaß gemacht, das Ganze. Und ich brauchte dann natürlich erstmal zwei Tage Rehabilitation, um mich erstmal von allem wieder klarzukommen geistig, ne? Wenn man da erstmal so ausgerastet ist.
Ja.
Aber kann mich nicht beschweren, hat mega Spaß gemacht, das Ganze. So ein Event macht halt einfach immer mega Spaß, ne?
Ja.
Community-Bindung, da geht es auch gar nicht unbedingt nur darum, dass ich irgendwie dass man den geldlichen Erfolg irgendwie nur sieht, sondern ja, es ist halt einfach so schön, dass man halt eine Community-Bindung schafft, dass die Community, dass man mit den Leuten zusammenwächst, mit den Leuten Spaß hat und das war einfach eigentlich tatsächlich der größte Erfolg. Ja.
Das auf jeden Fall, also da bin ich voll bei dir. Das Ding ist, das ist halt ein krasses Commitment auch, ne? Also ist was sind das, 3 Wochen gewesen dieses Mal fast?
Ja, fast, ja. Also ich habe diesmal gesagt 2 Wochen. Und dann hatte ich halt noch, ich habe dann gesagt, komm, die dritte, die machen wir so als Gag, die war halt richtig teuer, ne? Die war jetzt, die wurde auch nicht voll gemacht. Ich habe gedacht, die 2 Wochen sind das Ziel, weil wenn die 2 Wochen voll sind, dann ist die Party finanziert und ich kann einen guten Betrag zur Steuer wegnehmen. So, und zwar, ich weiß sogar tatsächlich schon direkt, wie viel, also 1.200 Euro von dem ganzen Einnahmen habe ich halt direkt für die Steuer beiseite packen müssen. Und dem Rest haben wir halt die Party finanziert, das Spanferkel und die ganzen Einkäufe, das waren 1.250 Euro Saalmiete, dann haben wir für 600 Euro eingekauft und das Spanferkel waren 700 Euro so, und dann halt für die Steuer 1.200 und dann ist das ganze Eventgeld halt auch schon wieder weg, aber das war ja auch das Ziel. Und, deshalb, ich habe mich da nicht groß bereichert, sondern das ganze Geld ist halt für die Party draufgegangen und das wollten wir aber auch so. Und dann war aber zusätzlich ist halt diese coole Community-Bindung und da ist man wieder so schön zusammengewachsen und das macht einfach Freude und da fühlt man sich auch wohl.
Ja, also ich bin da absolut bei dir in Sachen Community. Ich versuche ja jetzt auch wieder ein bisschen öfter zu streamen, so 2-3 Mal die Woche. Ist nicht immer leicht, weil mit Family und die wollen natürlich auch irgendwann von einem was haben, ne? Aber
Frechheit.
Unglaublich.
Sag ich meinen auch immer. Weg, Fresse.
Aber also 3 Wochen. Also Respekt an dich. Könnte ich nicht. Ich bin ja immer eher so auf die herausfordernden Events, nicht, dass 3 Wochen nicht herausfordernd sind, sondern ab Stück wach zu bleiben. So, ne? Und also danach fühle ich mich ja schon immer wie Brei. Aber 3 Wochen ist schon krass. Aber gut. Tim, ich möchte jetzt nicht alles wissen, was du gespielt hast. es reichen mir so ein paar Auszüge von Sachen, die dir besonders gut gefallen haben.
Ich überlege. Besonders gut gefallen. Ich habe Pokémon Legenden Arceus gespielt. Ja, aber halt so als Strafe, ne? So als Gag. Also da reden wir jetzt nicht von besonders gut gefallen. Aber es war, im Stream war es halt wieder mal lustig, weil man sich halt drüber lustig machen konnte. Und dann, daher war es auf jeden Fall lustig. Besonders gut. Ich habe tatsächlich eher so Spiele gespielt, die mehr so interessant waren. Ob ich jetzt sagen würde, dass ich davon welche besonders gut fand. Ich überlege gerade, was ich im Subathon, der Subathon bringt halt immer alles durcheinander. Also ich habe Lies of P gerade ein zweites Mal am Laufen und im zweiten Run gefällt es mir gerade wesentlich besser. Ich komme auch wesentlich besser klar, es macht deutlich mehr Spaß als noch im ersten Run. Und was habe ich denn noch Wildes gespielt? Ich weiß es selber alles gar nicht mehr. Was war davon jetzt beim letzten Mal, was war da? Was ich jetzt unbedingt spielen will, ist dieses Mario 64 Only Up. Da freue ich mich schon richtig drauf, aber oh Gott, ich werde bestimmt ausrasten dabei.
Ja, wirst du auch. Also, ich dachte ja auch so, ey, wenn ich einen Only Up gut können sollte, dann wäre es ja wohl Mario 64 Only Up.
Ja.
Es ist halt wirklich eklig teilweise, weil nicht nur die Steuerung von Mario, die wir ja grundsätzlich beherrschen, sondern halt manche Oberflächen sind dann halt so ein bisschen eklig und bei einigen Schrägen und so ist dann halt diese typische Mario-Physik hin, wo Mario ja einfach die Schräge hochlaufen kann, wie bei diesen Lego-Feldern im Originalspiel und so.
Ja.
Und das ist und bei anderen ist es halt nicht. So, das weißt du halt vorher nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Trickige daran. Es macht schon Spaß, aber ich habe dann auch irgendwann gesagt, oh nee. Und diese Only-Up-Games, ey, boah, ich habe da einfach auf Dauer keine Geduld. Ich habe es ja jetzt mit Drive-Up versucht, als Bestrafung für die NEC.
Ach so, ja, stimmt, dieses Jahr, ja.
Ja, das ist okay, aber irgendwann habe ich einfach keine Geduld mehr. So, das ist wie, da macht sich wieder diese Anti-Dark Souls-Sache. Also du brauchst halt Geduld, du musst dich halt reinfusseln. Vielleicht ist es ja was für dich, ne? Aber dieses ständige nochmal neu anfangen und gucken, wie kommt man besser weiter und so, das ist einfach nichts für mich. Das habe ich auch bei den Spielen gemerkt. Und das ist, nee, aber ich bin gespannt, was du sagst am Ende. Ja.
Dann haben wir jetzt ein paar Retro-Yoshis. Also durch das Run habe ich jetzt halt auch ein paar Spiele schon wieder angefangen.
Ich noch gar nicht tatsächlich. Ich muss da noch. Nee. Also ich bin zwar der Joker, deswegen nehme ich es jetzt halt nicht so pur ernst, aber ich muss wirklich. Das ist nicht meine Auswahl, sagen wir es mal so. Ich bin ja niemand, der meckert, aber das ist halt so, da muss ich mich noch ein bisschen zwingen zu, ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen.
Ich liebe halt die Auswahl. Also ich finde es diesmal halt so nice, dass es halt so wenig klassische Jump'n'Runs sind. Weil mich hätte am Run gestört, wenn es halt jedes Mal einfach nur Mario Jump'n'Runs sind. Oder halt viel zu viele Jump'n'Runs sind. Deshalb finde ich ganz geil, dass es halt auch mal bekloppte Games sind, wie Game Dev Tycoon. Das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das finde ich auch geil. Ja. Ja,
oder F-Zero GX habe ich jetzt halt gestern gezockt. Das hat so viel Spaß gemacht. Das ist so ein geiles Game. Und ich bin so geil, dass ich da durch das Event jetzt mal wieder dieses coole Game zocke. Ich habe irre Bock auf Sonic Adventure 2. Das freut mich auch mega. Und Super Smash Bros. Brawl habe ich auch wieder angefangen. Macht auch richtig Laune gerade. Also da gibt es echt Spiele. Gut, dann hier Mario DS haben wir jetzt uns New Super Mario Bros. DS. Da werde ich nicht groß reinüben, weil die anderen sind halt Jump'n'Run-Freaks. Und da sehe ich halt, ich versuche tatsächlich die Punkte eher so in den bekloppten Games zu holen, habe ich für mich gemerkt.
Ja, für alle, die sich jetzt gerade fragen, was das Run ist, weil wir sind ja jetzt wieder im offenen Feed. Mhm. Das ist das sogenannte Race ohne Namen. Das findet am 23. März statt. Ich glaube, wir starten um 10, ne?
Irgendwie. Weiß ich gerade gar nicht.
Nein, jedenfalls wird das gestreamt. Ich als Moderator, ich werde als Joker drin sein. Also das heißt, ich werde bei Spielen mitspielen. Und derjenige bekommt dann je nach meiner Platzierung die Punkte oben raufgerechnet. Dann haben wir Tim natürlich dabei, dann haben wir den Wollo dabei, den Johnny, den Hockey und den Ricky. Habe ich jetzt jemanden vergessen?
Ich gucke den auch über, ich glaube nicht, ne?
Und da wird wieder kräftig geraced. Und im Grunde genommen ist es ein Event. Da darf jeder seinen Euro in den Pool einzahlen und das wird dann am Ende auf die Leute aufgeteilt. Die ersten drei Plätze bekommen dann natürlich ein bisschen mehr. Und das ist halt das hat sich ja mittlerweile richtig etabliert als unser Frühlingsevent. Und ich habe auch schon Bock da drauf. Ich muss jetzt bloß halt auch wirklich mal anfangen, in die Spiele rein zu grinden. Aber erstmal muss ich meine Placements hier fertig machen, sonst gibt das Ärger. Und Ja, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf, was es dieses Mal wieder wird. Und ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ne? Ja. Also schaltet da gerne am 23. auf den verschiedenen Kanälen ein.
Dann habe ich noch eine Sache gespielt. Und die hat mich leider sehr, sehr ernüchtert zurückgelassen. Okay. Ein Spiel, auf das ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Ich habe eine Demo gespielt.
Oh, oh. Oh, ja? Ich sage Princess Peach.
Ja.
Oh, oh.
Patrick, es war so öde.
Echt?
Es war so langweilig.
Oh nein. Oh nein.
Das ist ein absolutes Kindergame, aber so richtig Hardcore-Kindergame.
Das habe ich mir schon an den Trailern gedacht. Oh nein.
Aber so noch viel schlimmer Kindergame, als man so gedacht hätte. Ich meine, die Demo sind nur die ersten beiden Level, ja, aber... Oh, du gehst in dieses Hotel und die Story ist so barbar. Also du gehst halt einfach nur rein, das Hotel wird von der Zauberin umtransformiert und dann da gehst du halt, ohne das großartig was, also sind ja noch nicht mal Toads, das sind diese komischen Bananenfuzzis da. Und dann gehst du halt in die erste Bühne, dann läufst du da ein bisschen rum und alles, was du machst, ist so komisch. Also du hoppst halt rum und dann wedelst du mit deiner Schleife. Es ist null Herausforderung. Ich hab mir den Spaß gemacht und hab die ersten beiden Level mit Augen zu durchgespielt, um den Leuten zu zeigen, wie dämlich das ist. Weil du halt einfach nur rumläufst und einfach nur wutscht und wedelst, ähnlich wie bei Harry Potter. Und es ist so öde, ne? Es geht gar nicht. Also, ich hab die Degenpassage habe ich halt dann blind durchgespielt. Der Boss war noch einigermaßen witzig, aber diese Kochpassage. Die war sowas von dämlich. Ich habe so, was mache ich hier? Was ist das hier? Und es geht halt gar nicht darum, dass das Spiel nicht schwer ist. Nicht jedes Spiel muss jetzt die übelste, krasseste Herausforderung sein. Aber das Spiel fordert nichts von dir ein, was du selber tun musst. Mhm. Also du bist so super passiv einfach nur dabei. Und ich habe mich halt hardcore-mäßig gelangweilt. Auch alle Zuschauer haben gesagt, oh mein Gott, was ist das denn? Es sah so langweilig aus.
Oh nein.
Da fehlt einfach irgendwie komplett irgendwie, da fehlt einfach irgendwas. Irgendwie eine Seele in dem Spiel, irgendwie eine gewisse Liebe, irgendwas, wo man merkt, ja, da hatten jetzt die Leute Bock, selbst die ganzen Ideen, selbst die Hintergründe und es läuft miserabel.
Echt?
Also, ja, also richtig, ich bin ja sonst echt nicht so, ne? Aber Ruckler des Todes, also wirklich, wir haben uns alle wirklich gewundert, in den Cutscenes, es ruckelt megamäßig heftig. Also auf einem Niveau, was ich ansonsten echt nur so von Oceanhorn oder von so anderen Spielen mit diesem komischen Artstyle, den die Switch halt einfach irgendwie nicht gebacken kriegt, so auf diesem Niveau, also richtig, richtig, richtig mies. Also wir waren echt alle ein bisschen geschockt von dem Game, als wir das gespielt haben, weil es jetzt halt ein Haupt-Nintendo-Titel ist, ne? Also ich meine, oder? Ist das von Nintendo EAD selbst entwickelt oder eine Auftragsarbeit? Aber in jedem Fall ist es
das
ja...
Das ist von Feelgood, habe ich jetzt gehört. Aber die waren eher für... also Feelgood sagt ja schon einiges. Vom Namen her, finde ich. Aber die waren eher für Zuarbeiten bisher zuständig. Wie zum Beispiel Kirby's Extra, Epic Yarn und jetzt kommt's, Yoshi's Crafted World.
Oh.
Ja, und das...
Es ruckelt wirklich, wirklich doll. Also vor allem in den Cutscenes, so richtig, richtig merklich, so richtig schlimm. Und es ist halt aber auch, es sieht einfach nicht aus wie ein Nintendo-Game. Es hat Kantenflimmern.
Nee, überhaupt nicht in den Trailern.
Nee, also so bekannten Flimmern, unsaubere Texturen. Also echt nicht gut. Und ich meine, das Spiel kommt bald raus. Da wird sich jetzt nicht mehr so viel tun nach der Demo. Das war echt ein bisschen ernüchternd. Und dann war es halt aber auch noch so öde. Also so richtig, für kleine Kinder ist das Game super. Also für meine Kleinen, die werden das Game lieben, die werden ihren Spaß haben. Aber ich glaube, als erwachsener Mensch, weiß nicht, da musst du da schon sehr seicht drauf sein, um da dann... Es kann natürlich noch was kommen. Ich habe nur die ersten beiden Level in der Demo natürlich gespielt. Aber die waren halt wirklich so öde, dass ich echt skeptisch bin, ob das Game hinten raus noch wirklich was bieten kann.
Oh Mann, ey.
Ja, ich hatte mich halt richtig gefreut auf das Spiel.
Ich hatte ja einen Tweet abgesetzt, dass ich immer die Trailer mir angeguckt habe und habe gesagt, Leute, ich werde das Gefühl, dieses, irgendwie wirkt es cheap. So, ja. Irgendwie wirkt es sehr, also nicht cheap im Sinne von, also in den Trailern sieht man ja zum Glück immer nur die besten Szenen, aber es wirkte irgendwie immer ein bisschen sehr einfach, sage ich mal, ne? Und wenn du das jetzt sagst, ey,
Also ja, erneut, es geht nicht darum, dass das Spiel dich nicht fordert. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass wir jetzt hier einen Peach Soul spielen. sondern es geht halt wirklich darum, dass das Game im Endeffekt keine Controller-Inputs von dir fordert. Du hast deine zwei Knöpfe. Ich muss nochmal betonen, ich habe das Game blind gespielt. Ich habe die ersten beiden Missionen komplett blind mit Augen zugespielt und habe die Fechtpassage habe ich No-Hit gemacht, weil das halt einfach so Brain-Off ist, was man da spielt. Echt voll schade irgendwie.
Boah. Aber ich muss dazu sagen, also wenn du jetzt kein weiteres Spiel hast, worüber du gerade reden willst, es kann nicht so schlimm sein wie Paw Patrol.
Das hattest du beim letzten Mal schon erwähnt.
Ja, aber ich sage nur, deswegen, ich komme von einem niedrigen Stand.
Ah, so, okay, ja.
Ja. Und, aber ein neues Spiel habe ich angefangen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, und zwar Final Fantasy VII Rebirth. Und Alter, ist das geil, ey. Meine Herren, das ist ja so fett, dieses Spiel. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist der Performance-Modus, aber das wollen sie jetzt auch patchen, dass ja so ein bisschen seifig wirkt vom Bild her.
Mhm.
Da wollen die jetzt wohl einen neuen Filter machen, weil sie es beim ersten Teil auch hingekriegt haben bei Final Fantasy VII Remake. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was da noch gemacht wird technisch. Aber ansonsten ist das Spiel der absolute Oberknaller, ey. Also das ist so krass. Ich bin jetzt in Kapitel 6. Es gibt, glaube ich, 14 Kapitel und ich hänge da jetzt mindestens schon 15 Stunden drin.
Mhm.
Und es ist halt wieder so ein schönes, strukturiertes Spiel. Es ist, du gehst in die Kampagne, du siehst ganz genau auf deiner Map, da geht die Hauptstory weiter und das ist die Nebenstory. Und wenn du was in der Hauptstory hast, zum Beispiel, da gibt es ein Kartenspiel in dem Spiel, da werde ich jetzt nicht allzu viel verraten, aber da bin ich ja überhaupt nicht der Fan von. Diese Brettspiele-Kacke, da kann ich ja schon in der Realität nichts anfangen, kann ich auch in Spielen mit nichts anfangen. Und da kannst du einfach sagen, ich gebe jetzt auf und dann geht die Story weiter. So, und das ist der absolute Oberknaller. Also das Spiel, du kannst natürlich dadurch auch wie im Original das ein oder andere verpassen. Sicherlich hätte ich da eine Materia gewinnen können oder so. Aber es macht auch so viel Spaß einfach, mit den verschiedensten Aktionen, mit den verschiedenen Waffen und sowas alles. Und auch so vom Gameplay her ist es einfach, da sind so viele Ideen drin in dem Spiel. Und ich spiele das so gerne. Da bin ich wirklich schon gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass sie für den dritten Teil jetzt schon auf der Unreal Engine 5 entwickeln, weil der Rebirth hat im Grunde genommen die Technik vom Remake. Das heißt, die Technik vom PlayStation 4 Original, nur halt mit mehr Details, aber du siehst halt schon, okay, Unreal Engine 4, hast noch Pop-Ins manchmal und so. Aber es ist fantastisch. Also ich kann nur schwärmen von dem Spiel. Es macht mir so viel Spaß. Wie schon lange kein Spiel mehr, weil ich wirklich denke, geil, 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 geil. Und das in einem Spiel, das ich ja, gar nicht spielen würde im Stream, weil es einfach so lang ist. Weißt du? Und ja.
Nicht alles taugt im Stream, ja.
Richtig, aber das muss ich einfach spielen. Und ja, da sind dann halt wesentlich weniger Zuschauer als bei Mario 64 Run.
Ja.
Aber es macht mir einfach einen Heidenspaß. Und mittlerweile ist der Stream ja auch für mich so ein Ding, wo ich sage, ey, damit verdiene ich nichts, also kaum was, außer die Subs und vielleicht mal hier oder da den einen oder anderen Euro. Und aber trotzdem habe ich einfach, ich spiele einfach nur noch das, was ich spielen will, weißt du? Ich will nicht mehr darauf achten müssen, weil ich sag's mal so, wie es ist, ich bin zum Glück in der glücklichen Lage, dass ich mit den Kanälen so weit, so gut erstmal genug verdiene. Ich habe gestern um 22 Uhr kriege ich eine Nachricht von Nvidia, ob ich am 11. April denn bei der neuesten, darf ich das überhaupt sagen? Ich bin zu einer Veranstaltung eingeladen, was da jetzt drin vorkommt, muss ich ja nicht sagen. Und das finde ich so krass. Also einfach so, der Technikkanal, der geht momentan so, die sind da, also das ist nochmal was anderes als die Gaming-Branche, sagen wir es mal so. Die sind da wesentlich entspannter und vor allem ist das Feld noch nicht so beackert, glaube ich. Einfach.
Ja.
Und ja, da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten, Final Fantasy VII Rebirth, spielen, Empfehlung 3000, fertig. So.
Okay.
Mehr habe ich gar nicht. Also ich habe gar keine Zeit für andere Spiele momentan. Aber ich weiß auch, dass ich langsam mit den Run-Race-Spielen anfangen muss. Bloß nach deinem nach deinem Ding jetzt denke ich so, wer weiß, ob Prinzessin Peach da überhaupt dazwischen hakt. Ne?
Ja, gibt's den Kindern. Also es würde mich halt wirklich wundern, wenn da jetzt auf einmal sich das Spiel ach, ich weiß nicht. Es war so langweilig. Ich hoffe, dass das hinten raus noch ist, dass die, dass das einfach nur am Anfang so barbar ist, aber
ja,
die sind auch so kurz, die Abschnitte.
Ja.
So, nach Augen zu und nach 2 Minuten warst du mit der Verwandlung durch, dann nach 2 Minuten mit der Verwandlung. Ja, ja, Final Fantasy VII, die Remakes sind halt leider überhaupt nicht mein Fall.
Oh Gott.
Aber vielen gefallen die natürlich extrem gut. Ja,
ja, es ist, also vom Soundtrack her, also die haben ja alles überarbeitet. Ich meine, beim Original Final Fantasy VII hattest du eine Kampfmucke. Und die ist geil, ja? Also die kann ich mir 1000 Mal anhören. Aber die haben sich für jeden Kampf, den du da machst, es gibt ja so immer mal so Main-Kämpfe zwischendurch, haben die komplett orchestralen Soundtrack aufgenommen. Fantastisch. Und dann hast du manchmal die Kampfmucke aus dem Alten halt geremaked, aber manchmal hast du denn so diese Schnipsel dazwischen, weißt du, dieses Angedeutete. Mhm. Und da geht mir jedes Mal die Gänsehaut durch, weil ich die so geil finde. Und das ist, also ich kann dir nur sagen, es ist fantastisch. Das Einzige, was mich angekotzt hat, Square legt den Sprachkanal, wenn du eine 5.1-Anlage hast, gerne auf einen einzelnen Kanal. Und der wird nicht an Capture Cards durchgeschliffen. Und da habe ich hier ewig getestet mit meinem Splitter, mit meinem Fernseher. Ich muss doch tatsächlich ich spiele hier auf meinem Fernseher mit meiner Soundbar normalerweise die Spiele, aber ich muss bei Final Fantasy VII die Soundbar abstellen, damit der Fernseher das über Stereo ausgibt und dann kriege ich auch alle Kanäle auf die Capture Card. Aha. Also sowas Nerviges. Wirklich. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die direkt die Konsolen an der Capture Card haben, ohne diesen ganzen Umweg und ohne Splitter. Die haben genau dieselben Probleme.
Okay.
Und die haben dann keine Sprache. Also das ist, weiß ich nicht, was das soll. Und du kannst ja eine PlayStation 5 auch nicht einfach auf Stereo umstellen. Bei der Xbox geht das. Du kannst bei der Xbox einfach sagen, ey, ich möchte von 5.1 oder 7.1 auf Stereo umstellen. Dann hast du alle Kanäle. Geht bei der PlayStation nicht. Die nimmt das, was sie kriegt.
Okay.
Das ist sowas Nerviges.
Also, das wusste ich natürlich.
Ja, aber dann weißt du schon mal für die Zukunft Bescheid.
Ja, nee, die sind schon bestimmt fantastische Games. Das ist einfach nur aus persönlichem Geschmack.
Ja,
haben die für mich halt nicht den Charme der Final Fantasy des Originals. Und ich mag das Gameplay nicht. Aber das ist
ja, du mit deinem ATB-Kampfsystem, ich weiß schon.
Nee, es ist ja noch nicht mal richtig ATB, aber es ist so, weiß ich nicht, so. Ich mag das Kampfsystem einfach nicht. Ich will nicht über das Spiel, ich mag es einfach nicht. Und leider ist das Kämpfen in diesem Spiel halt ein großer Teil, aber das ist ja. Und mir fehlt halt dieser alte Charme vom Original, den finde ich, haben sie tatsächlich nicht gerecaptured. Aber sie haben dafür ein sehr, sehr geiles, modernes RPG geschaffen. Also es ist ein geiles Game an sich. Nur für mich ist es eben nicht die Essenz, die Final Fantasy VII früher hatte, mit diesen gemalten, wunderschönen, vorgerenderten Hintergründen. Dieses Träumerliche, diese fantastische, diese kindliche Fantasie und all das, was das Spiel in mir geweckt hat. Das ist für mich irgendwie weg und das war für mich ein großer Teil des Originals. Und ja gut, ich mag dieses Button-Mashing-Kampfsystem nicht.
Ich liebe es.
Ja, ich weiß. Viele mögen das. Deshalb sage ich ja, das ist nur subjektiv.
Ja, nee, ist schon richtig. So, Tim, jetzt haben wir hier wieder 23 Minuten über Spiele gequatscht. Und jetzt kommen wir doch mal zu den Themen, würde ich sagen. Und zwar, was nehmen wir denn da als erstes? Ich will es. Es ist heute leider tatsächlich wieder sehr Nintendo-lastig.
Leider.
Weil die Leute sich immer so beschweren, weißt du, dass wir so viel Nintendo.
Naja, tatsächlich haben wir noch ein Thema, glaube ich, was hier gar nicht draufsteht. Und zwar, wann war das letzte Mal, dass du bei einer Show mit einem positiven Gefühl rausgegangen bist, weil nichts gezeigt wurde? Wir hatten ja eine Pokémon-Show und ich mit meinem Stream, wir saßen wirklich da wie die Geier und haben uns schon beömmelt, weil wir gleich was zerfetzen können. Also wir haben uns halt wirklich schon drauf gefreut. Entweder wir hätten halt ein Pokémon Let's Go bekommen, Johto, Oder wir hätten halt ein neues Remake bekommen oder halt die neue Gen. Und diese beiden Spiele, die hätten halt aufgrund einfach des Zeitzykluses nicht gut werden können. Das heißt, wir wussten ganz genau, entweder wir bekommen ein Game, auf das wir Bock haben, oder wir können halt was zerfetzen. Und tatsächlich durfte ich nichts zerfetzen. Das war natürlich ein bisschen schade. Da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Sehr enttäuscht, dass ich mich nicht über ein Game lustig machen konnte. Aber stattdessen, sehr interessant, haben wir etwas bekommen, wo niemand mitgerechnet hat. Und dadurch, dass halt im Endeffekt nichts angekündigt wurde in Bezug auf einer neuen Gen oder einem neuen Remake, waren wir im Endeffekt sehr angetan, weil es wurde noch nicht mal ein Pokémon-Spiel für 2024 angekündigt.
Ja.
Denn dieses neue Pokémon Legends Z, also Zikade, was dann ja ein Prequel wird, also ein Legends-Teil in Bezug auf Pokémon X und Y der sechsten Generation, kommt erst nächstes Jahr. Und damit dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für die neue Nintendo-Konsole. Das heißt, für die Switch ist jetzt erstmal kein weiterer Haupttitel angekündigt. Und das stimmt uns tatsächlich sehr froh, weil das heißt, dass jetzt kein rausgerushtes Rotz-Game dieses Jahr von Pokémon noch kommt. Jedenfalls Stand jetzt. Sonst hätten sie es vielleicht wahrscheinlich angekündigt. Und deshalb, dadurch, dass halt nichts angekündigt wurde für dieses Jahr, ist man mit einem positiven Gefühl rausgegangen, als wenn tatsächlich was angekündigt worden wäre. Und dieses Legend Set hat uns natürlich sehr überrascht. Es wurde natürlich noch kein Gameplay gezeigt, weil das bestätigt ja eigentlich nur mehr den Glauben, dass es für die neue Konsole kommt. Weil natürlich zeigen sie jetzt noch kein Gameplay von der neuen Nintendo-Konsole. Aber das war sehr interessant. Wie hast du die Show wahrgenommen?
Ich habe sie nicht geguckt.
Ja. Das waren auch nur die Mobile-Titel. Also es waren die Mobile-Games. Und am Ende halt die Überraschung mit diesem Legends.
Ja, also ich habe das ein bisschen durchgeskippt. Es gibt jetzt ein neues Pokémon Trading Card Game. Natürlich nicht wie der Gameboy-Klassiker logischerweise, sondern du kannst ja wahrscheinlich auch die Booster direkt in der App kaufen und sowas alles. Kriegst jeden Tag 2 Booster-Packs kostenlos, die dann wahrscheinlich immer das Gleiche haben werden irgendwann. Kennt man ja alles bereits. Aber viele gehen ja jetzt mit diesem super positiven Gefühl daran. Eine Erwähnung will ich da einfach mal sagen, denn wir haben ja Nintendo Switch Family am Ende zu stehen gehabt. Jetzt könnte das heißen, man will noch nichts versprechen,
ja.
dass man einfach sagt, ja, hier für die Nintendo Switch Familie, aber was soll denn die Familie sein? Also, wir haben ja die Lite, wir haben die OLED, wir haben die V2, wir haben die V1. So. Und das ist die im Grunde genommen. Aber das ist halt eine sehr eigenartige Ankündigung dafür, dass es 2025 kommt. Das muss jetzt nichts heißen. Man kann natürlich auch sagen, okay, für den Nintendo Next Gen oder sonst was, aber ich gehe fest davon aus, seit dieser Ankündigung, dass wir eine Nintendo Switch 2 bekommen werden. Also das heißt, genau das, was wir jetzt haben, mit mehr Leistung. Fertig.
Und es kann natürlich auch sein, dass es einfach auch für die Switch kommt. Also, dass wir eine komplett neue Konsole bekommen und es kommt abwärts, es kommt auch für die Switch. Aber ja, das war halt, im ersten Moment war es schon ein kleines, nettes Indiz, ja.
Ja,
also für die gerade verwirrt sind, oben rechts, ganz am Ende oben rechts war halt das Nintendo Switch-Logo eingeblendet. Und das bedeutet halt, okay, für welche Konsole kommt das Game? Und dann war gesagt, das Spiel kommt für die Switch. Oben rechts halt eingeblendet. Und da haben wir natürlich direkt, hier haben wir im Stream auch schon besprochen, ja, weil das natürlich, ja, könnte das oder das heißen.
Also, aber das ist auch das Einzige, was mich positiv stimmt. Der Rest wird, sage ich dir jetzt so, wie es ist, so sein wie immer. Die Nintendo Switch-Leute bekommen ein speckiges Spiel, was ähnlich auf dem Stand sein wird wie die letzten Pokémon-Spiele. Und die Nintendo Switch 2-Leute, die Early Adopter, die bekommen höhere Auflösung und mehr Frames und mehr nicht. Da wird kein extra Team dran sitzen und sagen, okay, wir konvertieren das jetzt nochmal auf eine schönere Engine oder mit mehr Details oder so, sondern es wird einfach besser laufen. Und gerade weil es für die Switch 1 ja noch kommt, was ja auch klar ist bei den Verkaufszahlen, das wird sowieso, das sage ich jetzt schon, das wird sowieso so ein Ding werden, gerade weil sich die Switch 1 so oft verkauft hat, wird man die so lange wie möglich mittragen. Das heißt, wir werden ähnlich wie bei der Xbox Series und bei der PlayStation 5 sehr lange Cross-Gen-Titel sehen. So. ist ja klar, die wollen das mitnehmen, so, und Nvidia. Nintendo fährt eine ähnliche Strategie wie PlayStation und Xbox, dass man jetzt eine Hardware-Basis hat, die kompatibel miteinander ist und dass man dann halt die Spiele auch erstmal noch für die letzte Generation rausballern kann. Da ist halt nur das Problem, dass wir nicht wie zum Beispiel zu Nintendo und Super Nintendo-Zeiten komplett andere Architekturen unter der Haube haben und dass man das extra anpassen muss, sondern man wird einfach nur die Regler nach rechts drehen und dann werden wir am Anfang halt mega billige Ports sehen von der Nintendo Switch 1, die dann hochgerendert sind. So, fertig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Nintendo das nicht machen wird wie Microsoft und Xbox, dass man sagt, hey, für einen Zehner bekommst du hier das PlayStation 5 Upgrade oder kostenlos vielleicht sogar, sondern da werden wir schön geremasterte Fassungen von TOTK und BOTW erstmal haben. Davon gehe ich ganz fest aus. Und auch noch andere Spiele. So, ja. Okay, ich will jetzt nicht zu viel ranten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich den Indiz haben, dass es wieder eine Switch wird. Aber ja. Also nein, es ist Game Freak. Es
tut mir leid. Ja. Das ist schon so ein Ding, ne? Die Firma hat sich jetzt nicht auf einmal komplett geändert. Es ist jetzt ein bisschen naiv zu glauben, oh, jetzt, das ist der neue Shit, man bleibt skeptisch. Game Freak hat jetzt einfach seit Generationen minderwertige Arbeit abgeliefert. Vor allem, Alter, wir haben ein Game gezockt, ne? Wir haben die Demo gespielt. In der letzten Nintendo Show. Da wurde doch so ein ganz kleines, bescheuertes Game gezeigt, mit so einem Pferderennen, weißt du?
Ja.
Da haben wir die Demo von ja gezockt, ne? Oh mein Gott, Patrick.
Das hast du im letzten Roundup schon erzählt.
Ja, aber, von Game Freak 2013, ne? Also die können halt nix. Das ist halt so das Ding. Das Spiel war auch so schlecht. Und alles, was die Anse abseits von Pokémon machen, ist halt auch so schlecht. Also deshalb ist es halt naiv zu glauben, dass jetzt auf einmal der überkrasse Shit kommt. Solange die nicht endlich Bandai Namco oder andere Leute halt da ins Team holen, wird da nichts, werden da keine überkrassen Games bei rauskommen. Aber es ist erstmal positiv, dass nichts rauskam für 2024.
Ja, und das sehe ich erstmal als positiven Punkt, dass man nicht auf Biegen und Brechen versucht, jetzt wieder eins rauszukloppen, sondern sich wirklich mal ein Jahr Zeit lässt, hoffentlich für Optimierung, auch auf der alten Switch-Hardware. Weißt du übrigens, welche Wertung ich dir gerade geschickt habe? Ich sag's mal hier für die Podcast-Hörer. Amazon 4,6 von 5, Idealo 4 von 5, GameStop.de 3,5 von 5 und dieses Videospiel gefiel 93% der Nutzer.
Welches?
Ja, rate mal.
4, Idealo. Also das sind ja recht positive Bewertungen. Darum willst du hinaus, oder wie?
Genau.
Ist das Game Freak Game, oder was?
Ja.
Dieses Pferderennen?
Nein. Pokémon Legenden Arceus.
Ach so, ja. Aber dazu habe ich ja schon öfter mal was gesagt. Denn Pokémon Legenden Arceus hatte halt diesen überkrassen Vorteil, dass Pokémon Legenden Arceus am Anfang halt auch echt viel Spaß gemacht hat, ne? Also gerade die ersten paar Stunden denkst du dir, oh, ist das frisch, oh, ist das neu. Und da überzeugt Pokémon Legenden Arceus tatsächlich ja sehr stark. Von daher habe ich damals schon gesagt, das Spiel ist für mich einer der schlechtesten Spiele der modernen Videospielgeschichte. Aber ich verstehe, dass die Wertungen so zustande kommen, weil natürlich die meisten ihre Wertung am Anfang abgeben, bevor das Spiel groß durchgespielt wurde, sondern auch sehr nach dem ersten Eindruck gehen. Heutzutage gibt es ja keinen ersten Eindruck mehr, sondern der erste Eindruck ist ja in den meisten Fällen die komplette Review, weil die Leute schnell sein müssen, weil sie abliefern müssen, weil die Leute auf den Hypezug aufspringen wollen und sich keine Zeit mehr nehmen, die Spiele vernünftig zu erleben. Deshalb ist der erste Eindruck ja oft die Review und der erste Eindruck von Pokémon Legend Arceus ist halt echt gut. Von daher verstehe ich, dass die Wertungen so zustande kommen, ja.
Okay. Ich habe es ja gespielt, 12 Stunden lang.
Ja.
Aber egal, das sind alte Kamellen. Jedenfalls, ich wollte eigentlich ursprünglich, bevor ich jetzt hier wieder als der Hater abgestempelt werde, gucken, wann das rausgekommen ist, weil Game Freak kloppt ja so viel raus. Und das kam am 28. Januar 2022. Das ist noch gar nicht so alt, das Spiel. Da merkt man erst, wie viel die rausgeballert haben die letzten 2 Jahre. Und da muss man dann wirklich sagen, gut, dass sie sich jetzt Zeit lassen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und mich haben bloß die Bewertungen gerade ein bisschen...
Ja.
Ein bisschen, naja, gut.
Ja, zwei, stimmt, 2022 kam ja mehrere Sachen raus, ne?
Ja, richtig, genau.
Da kam ja dann auf einmal Arceus und die neue Gen, ja, da haben sie ja übertrieben.
Ja, ja, genau. Ich dachte jetzt, Arceus ist auch schon wieder so 2020 oder 2021, aber nee, ist sogar noch relativ frisch. Ja, ich bin gespannt. Also, wir werden sehen, was uns Game Freak da kredenzen wird. Und vielleicht kriegen sie ja auch wirklich jetzt Support von außen, wenn sie jetzt schon ein bisschen länger Zeit haben, wo vielleicht ein Projektmanager steht und sagt, Leute, nee, also kriegen wir nicht hin. Vielleicht ist es ja so. Vielleicht gab es ja wirklich mal eins auf dem Deckel von Nintendo, nachdem ja die letzten Editionen dann wirklich mal im 70er-Bereich gelandet sind. Die haben gesagt, so geht's nicht weiter. Vielleicht.
Ja.
Ne? Und dann haben sie einen Director von, was weiß ich, Bandai Namco rangeholt oder was. Und der hat gleich gesagt, so geht's nicht.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht hat ja Palworld auch so einen kleinen Impact gehabt. So, wer weiß.
Genau.
Von wegen, oh shit, da, falls eine gute Konkurrenz kommt, sind sie auf einmal da. Aber na gut, andererseits muss man halt auch jetzt sagen, Palworld interessiert jetzt halt auch wieder keine Sau mehr. Weil jetzt haben, glaube ich, alle gecheckt, das Game ist halt echt nicht gut. Aber am Anfang war der Hype da. Die Leute hatten auch hier, wie ähnlich wie bei Arceus, am Anfang Spaß mit den ersten 10%. Und dann hat halt irgendwann festgestellt, ja, okay, und jetzt, okay, da kommt nichts. Das Game ist dann doch tatsächlich irgendwie nicht so gut. Und deshalb spricht halt keiner mehr über Palworld. Ne? Niemand. Keiner ja, spielt es mehr.
Es ist halt ein Trend. Ich sag's mal so, diesen Mega-Hype, den zum Beispiel, ich nehme da immer gerne Among Us als Beispiel, du musst es halt schaffen, diesen Hype auf eine Ebene zu heben, dass immer noch aktiv viele Spieler dabei sind.
Aber Among Us war ja ein geiles Game.
Ja, ist es ja immer noch, wird ja immer noch gespielt.
Ja, ja, weil es ein wirklich, wirklich gutes Spiel war. Weil es einfach richtig, richtig gut umgesetzt war. Palworld halt eben nicht.
Ja, und jetzt ist es halt Lease a Company, da bin ich auch mal gespannt. Das ist ja auch mit diesem Proximity-Chat und so. Das ist ja ein Feature, das haben wir im Bonus-Feed besprochen. Habe ich mit Samp gesprochen, habe ich über Koop-Spieler mit ihm gesprochen. Ja, wir haben da wirklich festgestellt, dieses Proximity-Chat, dass du halt die Leute hörst, wenn die in deiner Nähe sind und so, ne?
Ja.
Das macht ja nochmal so viel besser.
Ja, ja.
Und da bin ich echt gespannt, wie oft das jetzt noch aufkommen wird. Also guckt auch gerne in den Bonusfeed rein auf nerdpodcast.de, da findet ihr alle Links. Okay, kommen wir aber mal zu einem Thema. Ich will sagen, wir mischen das heute mal ein bisschen durcheinander.
Ja.
Kommen wir mal zu Xbox Series X und PlayStation 5 gleichzeitig. Warum? Boah,
gleichzeitig?
Gleichzeitig, ja. Wir sind heute richtig krass unterwegs. Jedenfalls gibt es wohl jetzt Andeutung, dass AMD über FSR3, ich erkläre gleich, was das ist für alle Leute, die jetzt vielleicht nichts mit dem Begriff anfangen können, noch an einem KI-gestützten FPS-Algorithmus arbeitet. Wir kennen es jetzt vom PC schon eine Weile. Wir haben auf dem PC Techniken wie DLSS und FSR3. Das sind Techniken, die es ermöglichen, über die eigentliche Leistungsfähigkeit des PCs hinaus Frames zu erzeugen. Das heißt zum Beispiel, ein Alan Wake, kann ich jetzt mal so sagen, läuft auf meinem aktuellen System. Wenn ich DLSS ausschalte mit vollem Raytracing und allem drum und dran, läuft es gerade bei mir mit 40 Frames. So, das ist erstmal ordentlich, aber das ist jetzt nicht das, was der PC-Gamer so haben will. Wenn ich dieses DLSS dazu schalte, dann habe ich ohne, sogar mit ein bisschen weniger Stromverbrauch, habe ich knapp 70 bis 80 Frames. Teilweise sogar 100 Frames.
Ja, das muss auch. Also ich spiele auch nichts unter 280 Hertz.
Genau, deswegen sind wir auch Konsolenspieler, Tim. So, jedenfalls, diese Technik ist im Vergleich zu FSR von AMD. Also die unterscheiden sich ein bisschen, DLSS und FSR. FSR basiert einfach darauf, dass du eine Interpolation hast der Spiele. Das heißt, jedes Bild wird nochmal generiert und ermöglicht es dann, ein flüssigeres Bild darzustellen. Bei DLSS, bei Nvidia ist es so, die haben eine Serverfarm stehen und die wird regelmäßig mit Spieledaten gefüttert. Die werden dann in den Treiber implementiert, wenn da genug Daten vorhanden sind. Und dadurch hast du halt mehr Frames. Und genau das Oh, jetzt komme ich zum Thema. Will AMD auch für die Konsolen einführen, weil wir haben die Hardware, die wir dafür brauchen, bereits in den Konsolen verbaut. Das heißt, wir könnten eventuell, vielleicht im Laufe des Jahres, es heißt wohl dieses Jahr noch, damit rechnen, dass zum Beispiel ein Final Fantasy VII im Quality-Modus, was aktuell mit schrecklichen 30 Frames läuft, das muss man dazu sagen, weil es überhaupt nicht. Ja, also du hast ja manchmal, also du hast ja gute 30 FPS-Spiele, wie zum Beispiel in Zelda, was dann immer noch recht flüssig wirkt. Und du hast dann Spiele wie Final Fantasy VII, wo dann aber auch leider die Unreal Engine ein bisschen schuld ist, die Vierer, wo du, wenn du die Kamera drehst, dann siehst du richtig, wie sich Objekte von Frame zu Frame in den nächsten bewegen. Also du hast immer noch dieses Bild dastehen von dem vorherigen Frame. Also es ist ganz schwer zu beschreiben und es wirkt halt mega ruckelig, obwohl es eigentlich stabil läuft, laut Digital Foundry. Und dann gibt es halt Entwickler wie Nintendo, die dann sagen, okay, wir setzen so einen kleinen Filter drüber, dass das Bild so ein bisschen, ich weiß nicht, wie die Technik jetzt heißt, aber so ein bisschen verwaschen wirkt, wenn du die Kamera drehst. Und dadurch fällt das halt nicht so auf. Ja. Das hat halt Final Fantasy VII überhaupt nicht. Und für so eine Spiele könnte diese Technik dann halt wirklich weiterhelfen, dass wir eventuell aus 30 FPS-Titeln ohne Mehraufwand, also ohne großartigen Mehraufwand der Rechenleistung, dann auf einmal so 40, 50 oder vielleicht sogar 60 Frames bekommen. Und das hat nur einen kleinen Nachteil: der Input-Lag wird ein bisschen erhöht. Das heißt, Spiele wie ein Counter-Strike oder so solltest du damit nicht spielen, weil dann die Reaktion der Maus ein bisschen zu spät auf dem Bildschirm ankommt und du damit einen erheblichen Nachteil hast. Bei normalen Spielen, Singleplayer-Spielen und so, wird man das aber kaum merken. Und das finde ich halt mega geil, dass wir einfach sagen, ey, wir haben jetzt diese Basistechnik und wir können die, wie, ähnlich wie auf dem PC, nochmal durch trainierte AI-Algorithmen verbessern. Ohne, dass wir mehr Stromverbrauch haben, ohne, dass wir teurere Hardware brauchen. Und das finde ich eine mega geile Sache. Also, ich bin schon gespannt, AMD soll da jetzt dran arbeiten, dass das FSR, was sie jetzt haben, dann später noch per AI unterstützt wird. Und dann werden wir halt auch wieder mehr 60-Frames-Spiele und oder mit höherer Auflösung sehen, wenn wir das denn wollen.
Okay.
Und das ist natürlich so eine Sache, rein technisch jetzt, aber wir haben am Ende wirklich was davon. Wir müssen uns nicht mal mit der Technik beschäftigen, sondern ein Entwickler kann dann einfach sagen, okay, wir haben hier diese Umgebung mit dem AMD-Chip, wir spielen jetzt unseren Patch ein für unser Spiel, optimieren hier und da noch ein bisschen und dann läuft das flüssiger.
Ja. Okay, bin mal gespannt.
Ja.
Ich habe auch gerade, als du gesagt hast, gute 30 FPS, habe ich auch direkt an Bloodborne gedacht. Das läuft ja auch fantastisch, obwohl es 30 FPS sind. Manchmal vergisst man das halt richtig. Wobei natürlich die über Leute da mit ihren 4K-Glotzen, die sagen, oh, das kann ich kaum spielen. Aber es für 30 FPS läuft das Spiel halt super.
Richtig, also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man 30 FPS gestaltet. Ich spiele Final Fantasy VII jetzt auch im Performance-Modus. Da hat es also momentan noch massive Probleme, aber das ist mir immer auch lieber, als wenn ich am Ende 4K habe, aber das Spiel irgendwie so scharf ist, dass du wirklich bei jedem Kameraschwenk siehst, dass es sich da irgendwie unsauber zu Tode ruckelt. Und gerade bei den Kämpfen sind die 60 Frames mit der Übersicht und so schon besser. Das wollen die jetzt noch fixen. Also momentan hast du nur die Wahl, entweder das Bild ein bisschen blurry oder ruckelig.
Ja.
Und das könnte für viele Konsolen das Problem beheben. Auch für die Switch 2 übrigens, weil die basiert halt auf einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Grafikchip, wenn die Gerüchte stimmen, wie jetzt dein PC, den wir jetzt bauen, auf der 30er Generation von Nvidia. Und da könnte dann dank FSR 3 ebenfalls Frame Generation dazukommen. Und dann hätten wir auch auf der Switch mit viel Optimierung. Und das wird ja auch immer weiterentwickelt, ne? Also wir hatten irgendwann mal DLSS 1.0. Da hatten die Spiele vielleicht, keine Ahnung, 20 Frames mehr oder so. Mittlerweile sind wir aber fast bei der doppelten Leistung. Und Nvidia entwickelt das immer weiter, dieses Frame Generation. Ich hoffe bloß, dass sie es kompatibel machen mit der Switch, weil diese Generation im PC unterstützt das Nvidia-hauseigene Tool nicht. aber AMDs, FSR, viel technische Daten, ich weiß, ich hoffe, ihr kommt noch mit, unterstützt auch ältere Nvidia-Grafikkarten. Und das könnte halt für uns bedeuten, dass wir das auch auf der nächsten Konsole sehen werden. So, haben wir das. Ja, und das ist halt richtig geil, weil damit hat die Generation natürlich jetzt nochmal eine Chance.
Gut. Okay.
Ja. Ich hoffe, die Leute sind jetzt ein bisschen mitgekommen, aber ja, kurz zusammengefasst, es gibt zwei Techniken, die können die FPS verbessern und AMDs Technik ist auf allen Konsolen einsetzbar und dann hoffe ich, dass sich das großflächig umsetzen wird. So,
Also 60 FPS ist halt, man muss halt dazu sagen, manchmal, wenn man dann halt aber diese Spiele spielt, ne, wie zum Beispiel Breath of the Wild oder so, und man spielt dann die auf einmal dann doch eben in 60 FPS, dann ist es aber manchmal immer wieder krass, wie viel besser es dann teilweise halt doch aussieht, ne?
Ist krass,
weil,
ne?
Ich habe nämlich Breath of the Wild ja mal kurz gezockt in 60 FPS und auch öfter schon gesehen bei anderen, denn es gab da ja mal ein wunderschönes kleines Tool, das halt, wo man dann Breath of the Wild mal in 60 FPS sehen konnte, der liebe Jutsu.
RIP. Genau. Ja, genau. Die Sache ist jetzt natürlich, worüber sprechen wir? Über einen Emulator.
Ja.
So. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansichtsweisen. Ich bin kein Freund von Emulatoren, die aktuelle Konsolen emulieren.
Ich überhaupt nicht.
Weil wir wissen ganz genau, wofür es genutzt wird. Und da kann mir jeder in den Kommentaren schreiben, ja, Homebrew, nein. Es wird nicht für Homebrew genutzt. Es wird natürlich für Raubkopien genutzt. Auch wenn es natürlich auch Leute gibt, die sagen, ey, ich habe hier das Originalspiel. Aber seien wir ehrlich, die Switch ist jetzt, kommen wir auch noch dazu, 7 Jahre alt. Und langsam, aber sicher, ist das kein Bild mehr, was ich sehen will, weil ich weiß, dass es besser geht. Okay.
Das Ding ist, es geht jetzt ja nicht darum, jeder zieht sich immer nur die Schuhe an, die ihm passen. So. Wenn ihr den Emulator für euer Homebrew benutzt, wenn ihr damit nur aktuelle, also Spiele emuliert, die ihr selber auch besessen habt, fein. Darum geht's nicht. Das ist nicht das, was wir sagen, sondern es geht darum, womit nutzt die große, breite Masse diesen Emulator? Und das ist der einzige Standard, nach dem man das Ganze beurteilen sollte. Nicht, womit du das benutzt, sondern was macht 95% der Leute mit diesem Emulator? Sie spielen die Spiele, ohne sie kaufen zu müssen.
Richtig.
Und das ist das große Problem. Und das ist bei alten Spielen, die gar nicht mehr wirklich vertrieben werden, selbst wenn einige davon vielleicht in den E-Shops hängen, da kann man das Ganze entspannter sehen. Es ist halt immer die Frage, ab wann ist das in Ordnung, ab Last Gen, aber solange eine Konsole halt auch noch abwärtskompatibel ist, zum Beispiel die neue Switch-Konsole kommt und sie wollen halt aber auch andere Spiele eben von der Switch noch weiter vermarkten, dann gehört ein Emulator so halt nicht auf den Markt. Für mich wäre jetzt zum Beispiel Wii U in Ordnung, weil Wii U wird nirgendwo mehr verkauft. Nintendo macht kein Geld mehr mit diesen Wii U-Spielen, außer halt mit den Ports. Also ist kein einfaches Thema generell. Aber wenn man halt einen aktuellen, damals zu Breath of the Wild direkt, einen Emulator benutzt, um das Spiel eine Woche vor Release zu spielen, alles voll zu leaken und eben dann das Spiel nicht kaufen zu müssen, dann ist das ein Problem. Und dann gehören solche Emulatoren halt meiner Meinung nach halt auch eben vom Markt. Und von daher fand ich das schon in Ordnung, dass das so geht. Jetzt das Schmerzensgeld war halt schon saftig, ne?
Ja, 2,4 Millionen.
Ja.
Was aber tatsächlich kein Problem sein sollte, für diese Gruppe zu bezahlen. Die hatten ja zwei große Emulatoren, das ist Citra und Yuzo. Warum Citra gesperrt ist, das will ich jetzt gleich nochmal erklären, weil eigentlich hätten sie keinen Grund dafür gehabt. Aber
der Citra war der 3D-Simulator.
Richtig, genau. Und es geht mir aber auch gar nicht um 3DS, sondern ich will das jetzt nochmal auf der technischen Ebene betrachten und da muss man es halt betrachten. Wir hatten die Diskussion ja hier im Roundup schon mal im Bonusfeed, dass zum Beispiel der Mario 64 PC-Port, da kann Nintendo nichts gegen machen. Das ist krass. Auch wenn das Spiel exakt genauso aussieht, kann Nintendo nichts dagegen machen, weil der PC-Port von Mario 64 von Grund auf neu entwickelt ist für das gleiche Ergebnis. Und wenn du, ich habe es ja jetzt auch gerade mit meinem Leasingwagen, ich hatte jetzt eine Gerichtsverhandlung damit und die nehmen da so viele kleine Details auseinander und genauso ist es halt in der Spielebranche. Der Quellcode, der hinter dem PC-Port von Mario 64 liegt, hat nichts mehr mit dem von Nintendo zu tun. Gar nichts mehr. Also es gibt keine Basissachen, die in irgendeiner Weise sagen, hey, hier, guck mal, das ist noch von Nintendo oder so. Sobald nur ein Schnipsel davon auftauchen würde, in dem Quellcode wäre der weg, der PC-Port. So. Auch wenn das Ergebnis exakt genauso aussieht, aber darum geht es nicht. Das ist ganz, ganz krass, weil du kannst theoretisch auch, nehmen wir mal an, Mario, und das nehme ich jetzt einfach als Beispiel, sieht exakt aus wie auf dem N64, aber die Programmierer haben sich einfach gedacht, okay, aber unten an dem Bein oder an dem Fuß machen wir noch minimal ein paar Polygone mehr. Und dann ist schon nicht mehr dasselbe Modell. Also es ist total krass. So, und das ist jetzt bei Yuzu halt nicht passiert. So, warum? Wir hatten ja ganz oft die Diskussion, wo das Roundup noch im Bonusfeed war, wegen dem Giga-Leak. Wo du dich denn immer so ein bisschen lustig gemacht hast, ja, was ist denn da jetzt? Da ist einiges passiert. Also wir haben durch den Giga-Leak jetzt mittlerweile die Mix-Switch, diese auch eine Katastrophe, finde ich jedenfalls, weil die Mix-Switch und der Dumper, den du dazu kaufen kannst, der sorgt dafür, dass sie halt eine Cartridge 1:1 auf eine SD-Karte kopieren. Also ähnlich quasi wie damals dieses Dr. 64 fürs N64, was du unten ranpacken konntest und dann konntest du deine N64-Spiele auf CD bzw. Diskette speichern. Das Ding ist halt bloß, dass diese Mix-Switch auf die Giga-Leak basiert. Das heißt, die haben auslesen können, wie die Nintendo Switch Cartridges ausliest und haben dann rausgefunden, okay, jede Nintendo Switch Cartridge hat eine eindeutige ID. Das heißt, du hast 50 Millionen Mario Kart 8 Deluxe und jedes Spiel davon hat eine eigene ID. Genauso wie jedes andere Drittherstellerspiel, genauso wie jedes andere Spiel von Nintendo und so weiter. Problem daran ist nur, der Code von der Mix Switch. Und ich habe mich schon gewundert. Ich dachte mir so, na, wie lange wird es die Karte auf dem Markt geben? Also finde ich noch erstaunlich lange, dass es die noch gibt. Aber der Code der Mix Switch hat nichts mit dem Giga-Leak zu tun. Die haben einfach nur rausgefunden, wie die Auslesemechanismen der Switch funktionieren und haben dann auf Basis dessen ihren eigenen Code geschrieben. So. Und da kann Nintendo momentan noch nicht angreifen.
Ja.
Das, und da jetzt komme ich zur Conclusion, das hat Yuzu halt nicht gemacht, die Idioten. Die haben nämlich, das hat mir mein Haus- und Hof Umbauer, sage ich mal, geschrieben. Der hat mir Folgendes geschrieben, das habe ich auch in dem passenden Video dazu schon vorgetragen. Moin Patrick, ich habe gerade dein Video gesehen, wo du über die Klage gegen Yuzu informierst. Nintendo klagt da leider aus gutem Grund. Die Devs von Yuzu haben nämlich bestimmte Teile der Firmware reverse-engineert, welche die Decryption enthält. Also das heißt, die haben 1:1 diesen, also vielleicht nicht ganz 1:1, aber es gibt Teile von der Decryption, wie die Cartridges ausgelesen werden, die haben die im Code übernommen. Das ist es, wogegen Nintendo vorgeht. Anders als Citra, komme ich auch gleich dazu, oder sonstigen Emulatoren für Nintendo-Konsolen, ist bei Yuzu leider Code vorhanden, der als Decryption-Tool fungiert. Ja, blöd. Zwar liefern die nicht die Decryption-Keys selbst mit, aber Yuzus Code selbst hat halt auch Parts drin, die als Decryptor fungieren. Das unterscheidet Yuzu von anderen Emulatoren. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes. Die haben sich auf den Originalcode von Nintendo gestützt und Nintendo hat gesagt, ja, leck mich am Arsch, Alter, jetzt können wir das hier zumachen. Das hat eine positive und eine negative Nachricht. Erstens, die positive ist, andere Emulatoren werden wahrscheinlich sind weiterhin nicht angreifbar und bleiben vorhanden, weil Nintendo kann da weiterhin nichts gegen machen. So, weil das immer noch, also damals hat man sich das Nintendo 64 hingestellt, hat gesagt, okay, was können wir da jetzt machen, um das zu emulieren? Und dann hat man versucht, das Tag für Tag nachzuempfinden, auf eigener Codebasis, wie das Nintendo 64 funktioniert. Und deswegen hat es auch so ewig gedauert, bis mal die Emulatoren so weit waren, dass sie wirklich alle knapp über 400 Spiele weltweit erschienen, emulieren konnten.
Ja.
Und das ist halt bei Yuzu nicht der Fall. Das waren halt Idioten. Dazu kommt halt auch noch, dass Yuzu zwar Open Source ist, das heißt, der eigentliche Quellcode von dem Emulator ist ja auch weiterhin vorhanden, wird jetzt mittlerweile in anderen Projekten fortgesetzt, aber ohne diesen Decryption-Code und ohne, und jetzt kommt's, und das ist auch mega dämlich, ohne Patreon. Denn Juso hat mittlerweile über 30.000 Euro alleine an Patreons eingenommen, damit die immer die neueste Version bekommen. Und dann wird es zum kommerziellen Produkt und dann sagt Nintendo, nee, ihr macht hier ein kommerzielles Produkt draus, könnt ihr vergessen, tschüss.
Ja.
Ist einfach Dämlichkeit der Entwickler gewesen, kann man nicht anders sagen.
Ja, ja. Ja, ja, wie gesagt, schade für einige, Homebrew, naja, lalala. aber es ist schon richtig, dass sowas vom Markt verschwindet. Es ist Raubkopien.
Ja,
es ist schädlich und das sage ich jetzt nicht nur als Nintendo-Fanboy. Das würde ich bei anderen aktuellen Firmen, finde ich es halt genauso. Das habe ich seit Ewigkeiten noch. Das war bei Emule damals schon. Die Leute haben irgendwie eine ganz komische Art, Raubkopieren zu rechtfertigen. Aber ich habe damals schon nicht so genau verstanden, warum. Also, warum fanden die Leute es damals schon geil, einfach Emule über Nacht komplett laufen zu lassen? Alle Filme zu rippen, alles aus dem Internet zu ziehen und nie Geld für etwas zu bezahlen. Irgendwie ist dafür, gibt es da so ein ganz komisches Mindset, wo einige Leute sich das einfach so komplett für sich rechtfertigen unbedingt wollen. Aber es ist eine Art von Diebstahl. Jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch, du bist ein Dieb, wenn du den Yuzu benutzt hast, um Gottes Willen. Aber man muss sich halt dann bewusst sein, ich habe ihn ja auch benutzt. Ich will mich da auch nicht komplett rausreden, aber wir haben halt Mario Odyssey, Hide and Seek damit gespielt und ich habe mir Breath of the Wild mal angeguckt und sowas. Und beide Spiele habe ich besessen, beide Spiele habe ich gekauft. Aber wenn man jetzt halt da losgeht und halt jetzt sagt, ich muss kein Geld mehr bezahlen, ich hole mir jetzt alle Spiele umsonst von Nintendo aktuell, dann, dann klaut man damit halt irgendwie. Ne? Man geht an Sachen ran, ohne dafür zu bezahlen. Und irgendwie gibt es, wie gesagt, eine ganz komische Menge an Menschen, die sich das irgendwie als die sich das rechtfertigen im Geiste und dann sich aber auch angegriffen fühlen, wenn man sie dafür frontet.
Das Ding ist, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also Leute, die sich hinsetzen und von vornherein sagen, ich bezahle doch nichts für Software. Das ist für mich lost. Weil in diese Software steckt heutzutage mindestens genauso viel Entwicklung wie in die Hardware. So. In der Hardware. Mein Gott, Deutsch. Jedenfalls.
Ja, aber die zahlen ja noch nicht mal Geld für die Hardware. Die holen sich ja noch nicht mal die Konsole dann.
Richtig, genau. So, und das ist halt für mich auch so ein bisschen Banane. Es ist aber mittlerweile erwiesen, zum Beispiel Nintendo ist ja gegen Yuzo mit der Begründung vorgegangen, dass schon vor Release 1 Million Mal TOTK runtergeladen wurde.
Ja.
Das ist aber mittlerweile bei dem Internet-Traffic normal. So, es gibt aber genug Statistiken, die sagen, diese 1 Million Menschen oder sagen wir mal, diese mindestens 900.000 Menschen hätten sich das Spiel so oder so nicht gekauft. Es ist jetzt nicht so, dass Nintendo auf eine Einnahme von 1 Million Spiele verzichten muss, weil viele gehen da einfach durch, spielen das an und sagen, ist nichts für mich oder spiele ich gerne. So, und
andersrum aber auch, viele davon hätten sich das Spiel eh nicht gekauft, aber andersrum, viele, die das Spiel runtergeladen haben, kaufen es sich trotzdem. Also auch es sind nicht 1 Million Verluste, sondern wahrscheinlich davon dann vielleicht 200.000 oder so, was immer noch viel ist. Aber ja, ganz, ganz viele von denen, die sich das aus Interesse, aus super krasser Neugier runtergeladen haben, die holen sich das Spiel dann ja sowieso. Also auf den Verkauf mussten sie dann ja auch nicht verzichten.
Richtig, genau. Also man darf das halt nicht immer gleichsetzen. Ne? Die Leute sind dann immer gleich so, ja, 1 Million Raubkopien und das müssen wir euch jetzt berechnen oder so. Das funktioniert so nicht. Deswegen ist ja Nintendo auch mit dem relativ geringen Streitwert von 150.000 rangegangen, was sie dann natürlich auf andere Spiele noch ausgeweitet haben. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch außergerichtlich geeinigt auf diese 2,4 Millionen, die Yuzo oder beziehungsweise die Entwicklergruppe dahinter auch locker bezahlt hat. Okay. Also die hatten ja Werbung auf der Webseite, die hatten diese Patreon-Einnahmen. Aber offensichtlich ist Nintendo sich dem auch bewusst gewesen, dass sie halt nur so halbe Chancen haben, weil sonst wäre Nintendo niemals so niedrig daran gegangen. Weil guck dir einfach mal den Typen an, der diese kleinen Dinger da gedruckt hat, dass du eine Switch V1 in diesen Modus setzen kannst, dass sie Homebrew-fähig wird. Der wurde ja auf mehrere Millionen verklagt, und wird dem Rest seines Lebens nicht mehr glücklich. Eine Einzelperson, die einfach nur dafür gesorgt hast, dass du diesen dritten Button aktivieren kannst bei dem rechten Joy-Con im Grunde genommen. Bei der Switch OLED haben sie das ja dann rausgeführt. Meine ist gerade zum Umbau nicht hier, deswegen konnte ich auch noch nicht Prinzessin Peach spielen. Aber einfach, weil ich auch gerne mal probieren will, was mit maximalem Takt möglich ist. Es gibt nämlich tatsächlich, und das finde ich dann wieder spannend, aber es gibt für TOTK tatsächlich einen 60 FPS-Patch, wenn du die Switch OLED homebrewst. Ja. Und dann hast du auch nicht mehr so viele dynamische Auflösungen und so weiter und so fort. Das finde ich halt mega spannend. Da will ich jetzt einfach mal sehen. Und aus der Garantie ist sowieso schon raus, die OLED. Du musst halt die klassisch wieder umbauen lassen. Also so oder so, du kannst nichts dagegen machen. Aber zu sagen, wie Juso jetzt am Ende zu sagen, ja, wir wollten nicht, dass die Spiele, das ist einfach nur eine Aussage vor Gericht, die dann so aufgenommen wird, damit die da glimpflich rauskommen, quasi, falls dann noch mal irgendwas kommt. Aber zu sagen, wir haben nicht geglaubt von unserer Community, dass sie so viel Raub kopiert und so, ey, ganz ehrlich, du kannst bei Patreon, bei Juso, konntest du für 4 € oder 5 € einsteigen, dann hast du die aktuellste Version und den Rest ziehst du dir sowieso von irgendwelchen Märkten.
Mhm.
Fertig. Ja. Und dann immer so zu tun und zu sagen, ja, wir konnten das ja nicht ahnen. Ey, das ist doch nur menschlich, dass man versucht, und das ist blöd, aber es ist menschlich, dass man versucht, da kostengünstig an sowas ranzukommen, ohne dass man jetzt erstmal 400 € auf den Tisch packt für die Switch OLED oder was weiß ich und BOTW oder TOTK. Das ist ein ganz normaler menschlicher
Ja, das habe ich ja auch eben schon gesagt. Es soll sich halt niemand jetzt angegriffen fühlen. Wir haben sehr scharf darüber gesprochen. Mhm. Wenn man kein Geld hat oder jung ist oder sonstiges, man möchte die Spiele trotzdem gerne spielen. Ich will da niemanden menschlich verurteilen. Es geht nur darum, wie vehement einige Menschen das verteidigen, dass es ja völlig okay sei. Dieser komische Defensivmodus dabei. Jeder hat seine eigenen Gründe, warum man das Ding vielleicht genutzt hat, warum auch nicht oder wie oder was. Es geht mir nur um dieses vehemente Verteidigen des Ganzen. Wenn man das macht, weil man kein Geld hat, trotzdem spielen will, weil die Familienumstände schwierig sind oder sonst wie, ist okay, alles okay.
Ja.
Aber man muss sich halt bewusst sein, dass man da gerade sich illegal Sachen besorgt, die eigentlich Geld kosten. Mehr wollte ich nur
nicht sagen. Ja, und es ist ja mittlerweile auch so, es fallen ja immer noch viele Leute auf diesen ganzen Torrent-Kram rein.
Ja.
Also ich will jetzt hier keine Anleitung geben, wie man sich so eine Sachen besorgt, aber seid euch gewiss, wenn ihr Torrents nehmt, dann seid ihr auch gleichzeitig Anbieter und dann seid ihr in der Schusslinie. Heutzutage wird das Internet komplett überwacht. Das ist gefleckt alles. Ich bin damals mal, kann ich ja auch von mir erzählen, ich bin damals mal drauf reingefallen. Es gab so Probe-Uploads von Musiklabels. Und ich habe mir damals ein Album gezogen, in bester Qualität. Und da hast du schon überlegt, so, da ist irgendwie keine Bilddatei dabei von Hacker Group XY oder sonst was. Und dann ist mir schon aufgefallen, scheiße. Ja, also ich bin dann auf eine gefleckte Torrent reingefallen. Die hatten, und da konnten die richtig schön, also kann ich ja sagen, ich habe ein Schreiben von einem Anwalt bekommen und da stand dann wirklich richtig schön drin, wie lange ich das hochgeladen habe. Und ich bin wirklich so ein Typ, ich war so ein Torrent-Assi, ich habe da drunter geladen und sofort, nachdem das runtergeladen war, sofort gestoppt. Also ich habe es nicht weiter geshared, aber der fängt ja schon an zu scheren, wenn der einzelne MP3s von dem Album runtergeladen hat.
Mhm.
Und das haben die dann auch aufgeschrieben. Gucken Sie mal, sie haben das an so und so viele Leute weitergegeben. Durch Lizenzkosten an den Künstler, an das Label und so gehen wir mit einem Streitwert von 25.000 € rein. Gut. Ich zum Anwalt, hab gesagt, ja, hab Scheiße gebaut. Wie sieht's aus? Hat er gesagt, ja. Das übernimmt auch keine Rechtsschutzversicherung, aber wir werden jetzt erstmal sehen, dass sie diesen Wisch, der dabei ist, nicht unterschreiben müssen. Das heißt, es war so, dass sie dann, ich hätte auf lebenslang unterzeichnen müssen, dass ich nie wieder sowas mache. Auf lebenslang, das musst du dir mal vorstellen.
Ja.
So, also das heißt, wenn ich irgendwann nochmal erwischt werde, würde die nächste Strafe höher werden und dann auch noch durchgedrückt werden. Da hat er gesagt, nee, das unterschreiben sie nicht. Wir machen ihnen ein alternatives Schreiben. Wir begrenzen das halt auf eine gewisse Jahreszeit. Das waren dann 10 Jahre oder so. Und am Ende hat er gesagt, Streitwert setzen wir auf 800 €, weil das, was sie hier angeben, ist Quatsch. Das können die auch nicht einfordern, aber da knicken halt viele ein. Und am Ende habe ich 1000er für das Album bezahlt, glaube ich.
Naja, war hoffentlich ein gutes Album.
Ich weiß gar nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Umf, glaube ich, war das. Habe ich damals ganz gerne gehört. Ja, jedenfalls 1000er für das Album und nochmal 800 € Anwaltskosten. Netto. Also das heißt, auf diese 800 € sind damals auch noch, ich glaube, es waren noch 16% draufgekommen. Naja, sind auch nochmal knapp 1000 € gewesen. Ja, und zack, bist du 2000 € los dafür, dass du dir irgendeinen Scheiß runtergeladen hast. Muss man sich gut überlegen. Es gibt natürlich 1000 Techniken, wie man das ein bisschen umgehen kann, will ich jetzt hier keine genaue Anleitung geben, aber jeder, der sich mit sowas beschäftigt, der weiß schon Bescheid. Aber ja, es ist, das kann einen auch schnell mal richtig erwischen. Ja, also von daher, passt lieber auf bei dem, gibt einmalig die Entwicklungskosten, gibt einmalig die Kosten aus für das Spiel und unterstützt den Entwickler und es werden in Zukunft bei den meisten Entwicklern zumindest auch noch bessere Spiele damit gemacht. So.
Ja.
Ja. Ja, haben wir das auch. Und wenn ihr euch mal angucken wollt, was mit Nintendo-Spielen alles möglich ist, dann guckt auf YouTube. Da gibt es genug Videos davon. Und dann könnt ihr euch schon mal auf die nächste Konsole freuen. So sieht es nämlich aus. So, was haben wir denn hier noch? Tim, du hast so schöne Überleitung gemacht. Kommen wir doch einfach mal zu der Konsole, die wir gerade besprochen haben. Aber im Original, naja, könnte besser gehen. 7 Jahre Nintendo Switch, Tim. Fühlst du dich alt?
Nö. Nee, tatsächlich, man hat das ja immer, dass man sagt, okay, das ist schon so alt, aber tatsächlich fühlt sich die Switch auch an wie 7 Jahre bei mir. Ich weiß, ich kann es nicht so genau beschreiben. Ja, doch, ich habe wirklich auch das Gefühl, ich habe diese Konsole schon richtig, richtig lange. Und Breath of the Wild ist ja auch schon echt lange her. Mhm. Und doch, ich muss tatsächlich sagen, das ist so einer dieser, wo ich so sage, 7 Jahre Switch, ja, fühlt sich auch an wie 7 Jahre. Bei einigen anderen Dingen denke ich mir immer wieder so, what, das ist so lange schon her oder das ist erst so lange her. Aber hier muss ich sagen, doch, da deckt sich mein Empfinden tatsächlich auch mit der aktuellen Zeit. Bei dir nicht?
Also nicht ganz so 100%ig. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, das kommt mir erst wie 2-3 Jahre vor. Aber ich bin auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich sage, es kommt mir auch so alt vor, weil die halt von der Technik damals schon veraltet war. man nimmt das viel krasser wahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Xbox Series X und an die PlayStation 5 denke, die werden dieses Jahr auch schon 4 Jahre alt, ne? Also das ist so, das kommt mir überhaupt nicht so vor. So, weil es halt auch ewig nichts gab, was die Konsolen mal so ein bisschen gefordert hat. Das heißt, du hast gar nicht so aktiv diese Spieleentwicklung mitbekommen. Und bei der Switch würde ich so sagen 5 Jahre. 5 Jahre wäre so mein Empfinden. Aber trotzdem 7 Jahre, ich meine 2017, ich vergleiche das immer mit meinem YouTube-Kanal, weil ich habe 2016 richtig angefangen und dann kamen auch die NX-Gerüchte. Und das ist für mich immer ein Punkt, wo ich sage, fuck. Mhm. Ne? Das ist wirklich für mich ein Grund, wo ich denke, krass, du machst das jetzt auch schon so lange, du machst das länger, als die Nintendo Switch eigentlich auf dem Markt ist. Und es haben sich ja so viele Sachen geändert, aber trotzdem, wenn ich so zurückdenke, wie schnell trotzdem diese Zeit verging, das war halt so eine krasse Sache.
Ja, bei mir ist halt die Hälfte, also ich habe halt die Hälfte, ich mache das jetzt 14 Jahre, das heißt, ich habe die Hälfte Wii U, die Hälfte Switch meines Kanals mitgemacht. Und vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass ich deshalb immer so ganz genau weiß, wie alt die Konsolen sind, weil ich halt ständig Videos dazu mache. So, das heißt, ich habe ja Video gemacht, 4 Jahre Nintendo Switch oder was, oder hey, die ist so und so alt, die Konsole. Und dadurch, dass ich ja ständig mit Nintendo Switch-Spielen arbeite, sehe ich ja auch ständig, okay, wann ist das Spiel rausgekommen? Aha, das ist vor so und so vielen Jahren rausgekommen. Das Spiel hier ist 2017 rausgekommen. Das PlayStation 5-Spiel ist vor 3 Jahren rausgekommen. Das heißt, ich habe halt diese Zeitspanne, habe ich halt auch die ganze Zeit vor Augen durch meine Videos. Deshalb hat es mich wahrscheinlich auch nicht so überrascht, ja.
Ja, das ist halt ich weiß nicht. Also ich bin auf der einen Seite überrascht. Auf der anderen Seite hat man, und das finde ich das Witzigste daran, schon vor Jahren gesagt, ach, Nintendo Switch, Alter, die ist nach 3 Jahren tot mit der Hardware, die da drin hat. Und wenn man bedenkt, dass dieser Chip, der da drin verbaut ist, und das habe ich ja schon so oft im Roundup erwähnt, aber wir sind jetzt im freien Feed, von 2015 ist. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2024. Das ist ein 9 Jahre alter Chip, der damals schon auf Mobile-Geräte ausgelegt war. Und damals hat man schon gesagt, der ist total ausgereizt, der Chip. Der ist am Ende. Und aber nee, man sieht ja immer, dass talentierte Programmierer, das muss man dazu sagen, aus dieser Hardware noch so einiges rausholen können. Und das finde ich halt so faszinierend an der Switch. Also die, ich meine, man sagt immer, ja, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen BOTW und TOTK, aber doch, da gibt es einige Unterschiede. Also zum Beispiel volumetrische Wolken. BOTW war relativ leer im Vergleich zu TOTK. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ne, wegen Erkundungsdrang und so. Du hast halt diesen Baumechanismus, du hast halt viele physische Sachen, die im Hintergrund berechnet werden. Also es ist schon ein riesiger technischer Sprung nochmal zwischen den beiden Spielen. Und an den beiden sieht man halt so wunderbar, wie sich das weiterentwickelt hat auf der Konsole. Einmal das Original, was zum Release rauskam, das muss man dazu sagen. Und jetzt quasi die V2, die wesentlich mehr in der Welt hat und so weiter und so fort. Und das finde ich halt so extrem krass an der Nintendo Switch, dass man es über 7 Jahre jetzt geschafft hat, immer wieder was Neues rauszuholen aus der Konsole. Und auch immer mal mit so Effekten, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ah, nee, das wird nicht klappen. Ja. Ich weiß noch, dass sich der Epic-Chef, der Tim Sweeney war das damals, glaube ich, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, der hat sich ja so übelst lustig über die Wii U gemacht. Unreal Engine 4 läuft nicht auf der Wii U, könnt ihr vergessen. Also da gab es mal so richtiges Interview. Und dann kam halt ein Spiel, was auf der Wii U lief, aber auch auf der Switch und fast identisch aussah. Und das war halt Breath of the Wild. Und das fand ich echt krass, dass andere Entwickler einfach sagen, ja, es geht einiges noch auf der Wii U, aber auch auf der Switch. Und ich würde schon fast behaupten, wenn die Switch nicht so erfolgreich gewesen wäre, wie sie jetzt ist, wir sind jetzt bei über 140 Millionen verkauften Einheiten mittlerweile, innerhalb von 7 Jahren. Man sagt ja immer, ja, aber die PlayStation 2, ja, aber die hat auch ihre Zahlen innerhalb von 13 Jahren erreicht, das darf man nicht vergessen. Wenn die nicht so krass erfolgreich gewesen wäre, dann hätten auch weiterhin die Leute gesagt von den großen Firmen, naja, das läuft nicht auf der Switch, das könnt ihr vergessen.
Ja.
Und das finde ich so krass. Ja, das ist so meins, was ich mitnehme von der Switch.
Stimmt, da hast du recht.
Na. Und ja, aber man kann ja so ein bisschen reden. Was sind denn deine Highlights von der Switch? Also wenn du jetzt mal so kurz mal so in dich gehst, was ist da dein ja, also klar, Zelda, aber
ja, das ist natürlich klar. Also Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind für mich 2 Ausnahmespiele, 2 meiner liebsten Spiele aller Zeiten und 2, das ist das, woran ich sofort denke. Wenn ich an die Switch denke, denke ich an Breath of the Wild.
Ja.
Und an Dark Souls gab es auf der Switch.
Ja.
Ja, ich fand tatsächlich das Link's Awakening Remake fand ich super. Mario Odyssey war ein übelstes Highlight. Dann, was haben wir da alles? Ich habe auch so viele coole Ports gespielt. FZ U99 natürlich wieder da. Pokémon war eher so ein Trauerspiel auf der Switch, also das ist so schade. Monster Hunter hat Spaß gemacht auf der Switch. Stardew Valley hat Spaß gemacht auf der Switch. Monster Hunter Stories 2 ist für mich ein absolutes Highlight gewesen. Es hat Spaß gemacht, Metroid Prime nochmal zu spielen. Ich habe sehr, sehr viele Indie-Games auf der Switch gespielt. Also ich habe Hollow Knight, ich habe Celeste erlebt. Da geht's jetzt wirklich tief, da müsste ich lange überlegen. Locker 50 geile Indie-Games, die ich dann eben auf der Switch gezockt habe, weil es eben Handheld-mäßig war. Dead Cells, The Binding of Isaac und so weiter und so fort. Fire Emblem Three Houses habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Fire Emblem Engage nicht so. Octopath Traveler fand ich geil. Advance Wars, das neue jetzt, also das Reboot-Camp, hat mir übelst Spaß gemacht. New Pokémon Snap, eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Xenoblade Chronicles, habe ich geile Spiele gespielt auf der Nintendo Switch. Oh Gott, ich werde so viel vergessen jetzt, ne? Ich werde so, so viel vergessen. Ah, hier genau, die SteamWorld-Spiele habe ich gespielt auf der Switch. Slay the Spire habe ich auf der Switch gespielt. Mega Man. Paper Mario habe ich ja nicht so viel gespielt. Moonlighter. Pikmin 4 war noch ein übelstes Highlight. Metroid Dread, geil. Die Kirby-Games habe ich eher so nebenbei mitgenommen. Super Smash Bros. Ultimate, natürlich auch ein mega geiles Brett. Und, oh Gott. 3D World hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Also Bowser's Fury vor allem. Bowser's Fury hat richtig, richtig Spaß gemacht. Trials of Mana habe ich gespielt. Thimbleweed Park habe ich gespielt. Pikmin 3 habe ich auch nochmal gespielt. Luigi's Mansion 3 war auch ein übelstes Highlight. Ja, jetzt müsste ich halt weiter überlegen. Aktuell habe ich halt viele Spiele erstmal ausgesetzt, wie zum Beispiel Super Mario RPG oder das hier Mario vs. Donkey Kong. Im Moment spare ich so ein bisschen an neuen Releases. Deshalb schade, dass ich Peach bestellt habe, aber die Kinder werden es lieben. Die Kinder werden es halt feiern. Octopath Traveler 2 muss ich noch spielen. Ach Gott, Death's Door, The Last Faith. Ich spiele so viele geile Indie-Games auf der Nintendo Switch.
Genau, da will ich gerade mal einhaken. Die Nintendo Switch hat bei mir vor allem die Indie-Games nahegebracht.
Ja, ja.
Vor dieser Zeit gab es die natürlich schon. Aber ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da hast du so eine Indie-World-Presentation aufgemacht und da ist Nintendo auch viel nahe zu bringen. Die haben durch den Fokus auf diese Indies auch Indies noch mal in eine andere Position gehoben, wie es noch 2017 der Fall war. Weil wir kommen aus einer Ära von Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One. Und ich habe den Eindruck, erst mit der Switch kam das denn so richtig auf, dass auch Indies richtig geile Spiele sind. Weil ich weiß noch, wenn ich um 2018, 2019 eine Indie-World-Präsentation reacted habe, der Chat immer voll, sind ja nur Indies, interessiert mich nicht, bla 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 bla. Das hat sich mittlerweile komplett gedreht.
Da hast du recht.
Ne? Also.
Da hast du wirklich recht. Die Leute geiern mittlerweile drauf, weil es viele geile Indie-Games gibt. Bei der Partner-Showcase, da war halt wirklich, da haben wir halt richtig gehofft auf ein neues Hollow Knight, auf das Stardew Valley-Update, auf ein neues Celeste. Und es gab halt richtig geile Indie-Games, auf die man richtig heiß war, während man früher gesagt hat, Indie.
Ja,
richtig. Also ich nicht, aber die Leute haben echt gemault, ja.
Ja, ja, richtig. Und das hat die Nintendo Switch für mich grundlegend verändert. Genauso wie ältere Spiele, die ich gerade nachhole. Das ist auch ein Punkt, warum ich gerade einen Chip einbauen lasse. Weil es haben so ein paar Leute mit Homebrew geschafft, zum Beispiel Scum VM zum Laufen zu kriegen.
Was, oh, geil.
Ne, wo du einfach dann per Touchscreen die alten LucasArts-Dinger spielen kannst. Und Scum VM kann ja mittlerweile wesentlich mehr schon. Und das auf einer Nintendo Switch OLED zu erleben, ich würde natürlich die Dinger, also da bin ich auch so ein Typ, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ey, wir bringen jetzt hier Day of the Tentacle Remastered oder Full Throttle Remastered nochmal in den eShop, dann würde ich die auch nochmal holen, weil die das richtig geile Versionen sind. Und per Scum VM kannst du halt die Klassiker spielen, ne? Was natürlich auch fantastisch ist. Aber durch die Nintendo Switch habe ich noch mal, auch dank Night Dive Studios, die ja auch durch die Nintendo Switch meines Erachtens nach richtig groß geworden sind, habe ich halt so viele Sachen noch mal nachgeholt. Turok 1, Turok 2, Turok 3 warte ich gerade noch, bis der Cartridge-Release über Limited Run Games kommt. Der wird hoffentlich kommen, als N64-Version wieder. Dann Quake 1, Quake 2, alles irgendwie mal angespielt zu der damaligen Zeit, aber ich hatte halt nie den PC, wo ich sagen konnte, okay, das macht jetzt richtig Spaß, damit zu spielen.
Ja.
Und deswegen hat man es schnell abgebrochen. Und jetzt kann man es halt in 60 Frames auf einer Nintendo Switch spielen. Und auf so eine Sachen habe ich einfach richtig, richtig Bock. Und dafür ist die Nintendo Switch perfekt geeignet, finde ich.
Ja, ja. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, ja.
Ne? Und das ist so der Punkt, den es vor allem bei mir als Eindruck hinterlassen hat. Du hast ja gerade auch noch Spiele genannt wie Mario Odyssey. Das war ja nicht so wirklich meins. Es war ein fantastisches Spiel, objektiv gesehen.
Patrick.
Ja, es ist nicht meins. Es ist, also, ich mag Cappy nicht. Der geht mir auf den Sack. Den neuen Stil von Mario mochte ich nicht. Ich weiß, hier redet wieder der alte Mann vom Krieg, aber ist halt einfach so. Dann dieses Monde finden. Oh, ich mache hier eine Stampfattacke, Mond. Ich mache hier das, Mond, bla bla bla. Ich weiß, die Leute, die wollten dem mehr Freiheit geben, aber irgendwie hat sich dann jedes Level, kannst du ja fast ohne Hauptmission machen. Und das ist für mich, nee, war einfach für mich, hat bei mir ganz schnell die Luft rausgelassen, hat bei mir keine großartige Faszination geweckt. Gut, aber darüber will ich jetzt nicht ranten. Ich weiß, dass es ein fantastisches Spiel ist, es hat sich auch super gut verkauft. Smash Bros. Ist jetzt auch nicht meins. aber die Zelda-Spiele zum Beispiel natürlich fantastisch. Dann, wir haben so viele tolle Spiele auf der Nintendo Switch gehabt. Metroid Dread hast du ja gerade gesagt, Metroid Prime Remastered, was einfach, es ist eine Switch. Und da komme ich nochmal auf den Chip zu sprechen. Der Chip ist von 2015 und auch noch abgespeckt. Und er kriegt so eine tolle Grafik wie Metroid Prime Remastered hin. Was einfach mit dem Nintendo-Stil zusammen, die nicht einfach sagen, okay, wir packen jetzt die super moderne Beleuchtungstechnik rein, sondern wir machen das halt mit klassischem Niveau, aber es sieht trotzdem fantastisch aus. Und Octopath Traveler, die HD-2D-Spiele, die auch auf der Switch ihren Ursprung hatten.
Ja.
Geil.
Ja, einfach absolut geil. Oh Mann, ich finde das so schade, dieses neue Unicorn Overlord, ne? Overlord, was ich halt getestet habe in der Demo, das hat halt wirklich Spaß gemacht. Das kostet 70 Euro. Ich wollte das eigentlich mir holen, weil ich echt voll Bock drauf hatte, aber das kostet 70 Euro.
Ja, Spielepreise wird ein großes Thema werden die nächsten Jahre, auch hier im Podcast, glaube ich. Das ist noch nicht das Limit, Tim. Aber
damit ich nicht falsch verstanden werde, wenn ich jetzt wüsste, dass das Spiel auch wirklich so geil bleibt, dann zahle ich auch 70 Euro, weil das Spiel hat bestimmt ordentlich was, aber das ist halt irgendwie unbekannt, Indie und so, und ich bin da einfach skeptisch, ob ich mit den 70 Euro dann glücklich werde, deshalb bin ich da so schockiert. Ich habe gedacht, ich hole mir da so ein schönes Spielchen für 30, vielleicht 40 Euro, aber ich habe das oft schon überlebt, dass gerade in diesem JRPG-Bereich, die kosten alle so viel, ne? Ja, also du kannst die unbekanntesten JRPGs aus dem eShop raussuchen, die kosten teilweise 40, 50, 60, 70 Euro.
Ja, ja, also es ist, das ist echt krass, finde ich, weil ich glaube, dass auch ganz viel mit japanischen Entwicklern zu tun hat. Kurioserweise, wie man ja jetzt erfahren hat, das wäre eigentlich auch noch so ein Thema, aber vielleicht besprechen wir das nochmal genauer in einem anderen Roundup. Hast du mal gelesen, was die Leute bei Capcom verdienen?
Nee.
In Japan? Das ist ja lächerlich. Also, es tut mir leid, aber Capcom sagt jetzt, nachdem wir ja sehr viele Kündigungen in letzter Zeit hatten und sowas alles, aber Capcom sagt jetzt, ey, die Leute sind das, was unsere Firma voranbringt, deswegen werden wir die besser bezahlen. Soweit, so gut. Die haben verdient 235.000 Yen im Monat. Okay. Dann denkst du so, klingt ja erstmal nicht schlecht. Erhöht hat Capcom das jetzt für Anfänger, das Grundgehalt, auf 300.000 Yen. Und dann denkst du,
In 4 Monaten Millionär.
Warte mal ab. Weißt du, wie viel 235.000 Yen sind?
1.460 Euro.
Gut. Ja. Mensch, Tim ist mal vorbereitet. Nee, aber das ist ja nix.
Nee, brutto. Also gut, die Frage ist halt, wie läuft das da drüben mit den Steuern? Wie viel bleibt davon über? Wie sind die Lebensunterhaltungskosten? Wir dürfen es jetzt natürlich nicht auf uns münzen. Für uns wären 1.460 Euro brutto für einen Vollzeitjob lächerlich.
Ja.
Das ist doch sogar noch unter Mindestlohn.
Ja.
Und ja, weil die Frage ist halt, wie kommt ein Japaner mit 1.460 Euro klar? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht ist es für die in Japan tatsächlich viel Geld. Weißt du, was ich meine? Ich 1.460 Euro brutto in Deutschland oder in Norwegen ist halt auch ein riesiger Unterschied. Weißt du, was ich meine?
Man kann oder in ja der Schweiz. Mal gucken. Unterhaltskosten Japan. Okay, insgesamt musst du im günstigsten Fall mindestens 87.300 Yen, 679 Euro im Monat an Kosten einrechnen. Aber das ist ein Stand von 2017. Wenn du ab und zu mal essen gehst, kann es schon mal auf 163.000 Yen gehen. Damals noch zum damaligen Stand noch 1488 Euro, also Inflation ist auch hier definitiv gegeben. Aber ich weiß nicht, also das ist ein Einstieg. Also ich glaube, das ist dann wirklich ein Einstieg, ne? So, Japan ist ein teuer. Opa, stopp. Wie viel kostet es in Japan zu leben? Japan ist eines der teuersten Länder weltweit, was die Lebensunterhaltungskosten angeht. Sie müssen hierbei im Durchschnitt mit umgerechnet 2.000 bis 2.500 Euro pro Monat rechnen. Ein einfacher Angestellter in Japan verdient im Schnitt jedoch gerade mal umgerechnet 3.000 Euro. Das ist jetzt erstmal das, was ich hier von einer Webseite habe, die sich vor allem übers Auswandern informiert. Ja,
ich sehe auch gerade, dass du hier in Japan mit 1.000 Euro Miete für eine kleine Einzimmerwohnung rechnen musst. Yikes.
Ja, und dann siehst du diesen Wert von Capcom und denkst dir so, what the fuck?
Ja.
Das ist ja gar nichts. Dafür, dass das ein millionenschweres Unternehmen ist, was alleine an Street Fighter 6 wahrscheinlich sich jetzt wieder die goldene Nase verdient. Tut mir leid.
Ja. Okay, wenn es ein bisschen weiter rausgeht, Osaka, Kyoto, da kannst du auch mit Mieten mit 500, 600 Euro rechnen. Aber das sind dann alles diese kleinen Einzimmerwohnungen, ne? Aus Japan so kennt. Und dann hast du noch so Nebenkosten 700, 800 und in den Großstädten bist du da auch bei 2000 Euro Miete teilweise. Also ähnlich wie bei uns tatsächlich, ne? Also ähnlich wie bei uns, aber dafür ja.
Ja, krass. Ja, also Capcom sitzt in Osaka.
Ja, da scheint es anscheinend, also was ich gerade gegoogelt hatte, da scheint es dann noch zu gehen. Aber es ist, okay, es ist trotzdem nicht viel Geld. Haben wir jetzt durch eine relativ kurze Recherche haben wir herausgefunden, da werden die keine großen Sprünge mitmachen können.
Nee, und das ist halt schon, ich meine, gut, dass Capcom das auch erhöht. Jetzt haben die 1860 Euro ungefähr.
Und das ist schon eine ordentliche Erhöhung.
Ja, also 400 Euro, ne? Also die Erhöhung ist ordentlich, aber die Gesamtsumme ist natürlich immer noch für so ein Unternehmen. Also kann man jetzt so oder so sehen, ich finde es gut, dass sich wenigstens auch mal ein Konzern dazu bemüht und sagt, ey, wir entlassen jetzt hier nicht hunderte von Mitarbeitern, sondern bezahlen unsere Mitarbeiter besser. Das kann man ja schon mal positiv hervorheben.
400 Euro mehr, das ist schon vernünftig, ne?
Die Frage ist natürlich, ob das brutto oder netto ist.
Da ja, das wissen wir natürlich jetzt gerade auch nicht. Wie ist das mit den Steuern in Japan? Was sind 1.800 Euro wert? Vor allem, wenn das brutto ist, dann bleibt in Deutschland...
Ja.
Na gut, ich bin da auch gerade versorgt. Wenn ich 2.000 Euro kriege, gehen 1.000 Euro weg. Also...
Die harte Wahrheit, Tim. Das ist die harte Wahrheit. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, kann ich ja hier auch einfach mal sagen, ich versuche jeden Monat 1.000 Euro beiseite zu legen, dass ich am Ende des Jahres nur für die Nachzahlung, ich bezahle ja schon vor, das muss man dazu sagen, nur für die Nachzahlung bezahle ich am Ende des Jahres immer so 12.000 bis 14.000 Euro.
Mhm. Ich pack immer straight die Hälfte weg.
Das ist gut.
Immer die Hälfte, also immer. Immer wenn ich was kriege, wenn Twitch kommt oder sowas jeden Monat, ich packe die Hälfte auf ein anderes Konto.
Das ist
und,
gut.
Und ja.
Dann also, bist du auf jeden Fall
sonst hast
safe.
Du ein Problem, ja.
Ja, und du wirst ja auch irgendwann an den Punkt kommen, um da mal den Schwenker zu machen. Du bist ja jetzt noch relativ frisch in der Selbstständigkeit, aber im dritten Jahr sagen die ja, wir schwenken jetzt von der Jahresabrechnung auf die Quartalsabrechnung um.
Ja.
Das heißt, du bezahlst erstmal nach für das eine Jahr und fürs nächste Quartal bezahlst du schon wieder vor. Das heißt, das wird erstmal so.
Ja, stimmt, hat mein Berater auch schon gesagt.
Ne? Also von daher, das ist ab dem dritten Jahr so. Deswegen, ja, also wer sich da nicht vorbereitet, tut mir leid, aber da habe ich auch kein Mitleid. Also,
deshalb gibt es ja auch so viele gerade, so wie YouTuber-Videos. Immer mehr kommt ja gerade raus, dass die einfach pleite sind, ne? Ja, aber dass die keine Steuern zahlen, nicht zurücklegen und kommt ja immer mehr raus gerade, wer tatsächlich alles pleite ist.
Ist auch dämlich. Ich meine, in den Anfangszeiten, wo YouTube halt noch nicht so ein Geschäft hat, da wusste ja Finanzamt noch nicht mal, was du da angeben musst. Weißt du? So, und da hatten die das Leben, sage ich mal. Aber mittlerweile ist es ja nun schon seit einigen Jahren bekannt, dass man da eine korrekte Steuerabrechnung machen muss. Und wer da heutzutage
damals,
noch drauf reinfällt, ey.
Ja.
Also das ist
2015 rum, da hat doch auch YouTube dreimal so viel bezahlt wie heute. das waren nichts, Alter, die waren so reich, ne? So die YouTuber, die damals richtig Kohle gemacht haben mit den Netzwerken, da hat YouTube so viel Geld rausgespült für Werbung, da hast du dich dumm und dämlich verdient. Da hast du mit so einem 100.000 Euro Aufrufvideo hast du halt richtig, richtig Asche gemacht, damals schon.
Ja, ja.
Und da wusste der Staat noch nicht, wie der das besteuert. Und die wurden so reich, ne? Und dann kam irgendwann der große Shift, dass YouTube halt viel, viel weniger Werbung bezahlt hat. Und mittlerweile weiß der Staat auch, wie man es besteuert. Also es ist ein ganz anderes Leben als YouTube. Aber vor 10 Jahren, da hast du dich dumm und dämlich verdient.
Okay, ja. Gut, also wir haben noch eine Kleinigkeit zur Ergänzung zu 7 Jahren Nintendo Switch. Die Nintendo Switch ist selten so beliebt gewesen wie im Jahre 2023. Das heißt, wir können davon ausgehen, die PlayStation 2 muss irgendwann ihren Platz räumen, wenn Nintendo die Switch parallel noch 1-2 Jahre laufen lässt.
Ja.
Und dann ist das Thema PlayStation 2 auch erledigt, was krass ist, was ich Nintendo auch gönne. Wir sind sehr kritisch mit Nintendo, das ist uns bekannt. Aber auf der anderen Seite soll ihnen der Erfolg natürlich auch gegönnt sein, in der Hoffnung, dass wir dann auch wieder so ein fantastisches Erlebnis auf der nächsten Konsole haben. Und ja, deswegen können wir davon ausgehen, dass wir auch die nächste Generation wieder einen tragbaren Handheld haben. Gut, Tim, ich denke, wir haben es heute.
Ja, wir sind ja auch nur so kritisch, weil wir Nintendo lieben.
Genau, so, wenn man ein Produkt nicht so lieben würde, dann
sonst wäre es uns ja egal.
Richtig, genau. Na gut, Tim, soweit haben wir es. Aber wir haben natürlich noch unsere Patreon und Steady, genau, Bäcker sozusagen. Und die werden hier ab 10 beziehungsweise ab der 12-Euro-Stufe immer vorgelesen. Und da haben wir tatsächlich jemand Neues dazu bekommen. Vielen lieben Dank dafür an den Timo Jünger.
Der aber Timo.
Aber da dürfen natürlich auch andere Leute nicht fehlen. Wie der Probis. Der Primebox, der Robin396, der Mike Hohenkamp, der David Mechler, Christian Schiecho, Mipa, Serie Yoga L, Michael Baumann, Nightbert, Zoris, Sudefan, Nyom Nyom Nyom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, der Ape Fiction und 15 Euro Janis Just und Pidgeon und den letzten liest Tim vor.
Für 25 Euro unser allseits beliebter Axel Swiss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für euren Support. Danke euch.
Genau, und vielen lieben Dank fürs gute Annehmen, dass wir den Roundup jetzt rausstellen. Und ja, die freien Leute bekommen denn mehr. Es kommt noch ein dedizierter Sonntagspodcast. Da sind wir noch gerade in der Themenfindung. Es gibt ja einen aktuellen Vorfall, der mich sehr traurig gestimmt hat tatsächlich. Aber das werden wir dann im Sonntagspodcast besprechen. Ja,
also für die sich wundern, wir sind dem Thema nicht gedodged. Wir wollen es nur gerne separat aufarbeiten.
Richtig, genau. Und wer sich jetzt fragt, was für ein Thema, wartet ab.
Ja.
Also, wir wünschen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.